Hi.
Hi.
Willkommen zum neuen Podcast von und mit Blueberry Bites. Heute geht es ums Thema der Umstellung. Wir sind Marvin und
Nicole.
Also wie man den Hund umstellen kann auf eine vegane Ernährung, wie das funktioniert, was es da für Hürden eventuell gibt. Bei den meisten Themen, wo eine Umstellung halt herrscht, ist es ja nicht unbedingt das Beste, jetzt einfach blauäugig, sage ich mal, drauf loszugehen. Das kann auch super funktionieren. Aber wir sind immer so ein bisschen Fan davon, sich da auch tiefgreifend mit zu beschäftigen. Genau.
Genau. Stell dir einfach vor, du hast ein kleines Kind, ja, und das hat immer nur Burger und Pommes gegessen von McDonald's. Und auf einmal soll das Salat und Äpfel essen. Das wird halt nicht von jetzt auf gleich funktionieren. Das wird dem Kind wahrscheinlich...
Und ist auch nicht sinnvoll, nur noch Äpfel und
richtig,
Salat zu essen.
Richtig, ist auch nicht sinnvoll. Aber ich nehme jetzt mal dieses extreme Beispiel. Wahrscheinlich wird es dem Kind nicht schmecken, weil es das nicht gewohnt ist. Und es wäre einfach eine zu heftige Umstellung für den Organismus. Ne? Da ist es einfach besser, man führt so ein Lebewesen, so ein Kind oder so ein Hund, Schritt für Schritt daran. Ja, also es ist individuell, das muss man dazu sagen. Es gibt Hunde, die können sehr gut von jetzt auf gleich umgestellt werden, aber es ist nicht unbedingt sinnvoll, nicht unbedingt. Und
also ein Beispiel dafür ist, dass der Körper eines Lebewesens, eines Menschen, eines Hundes auch gewisse Darmbakterien hat, die das Essen teilweise verwerten und die sich halt angestammt haben im Darm. Und wenn jetzt ein kompletter Break kommt, sind die Bakterien, die für das neue Futter wichtig sind, noch gar nicht wirklich entwickelt. Und dann kann es halt auch zur Blähung kommen. Das ist dann auch so ein Nummer 1 Thema, dass wenn man zu schnell umstellt, dass der Hund unter Blähung leidet. Es kann aber auch Verstopfung vorkommen oder Durchfall. Durchfall ist auch ein sehr großes Thema. Und das liegt dann halt meistens daran, dass man zu schnell umgestellt hat und die Darmbakterien sich noch nicht anpassen können. Die brauchen eine gewisse Zeit von etwa
3 Monate. Und wie gesagt, es spielt dabei keine Rolle, ob du jetzt von tierischer Kost auf die vegane umstellst oder von Trockenfutter auf rohes Fleischfutter. Ne? Also es geht jetzt nicht unbedingt um den Kontrast tierisch und vegan, sondern wie gesagt, das ist bei jeder Futterumstellung einfach ein Thema. Und 3 Monate sind eine schöne Zeit, um dem Hund, seiner Psyche und seinem Körper den Raum zu geben, sich sanft und liebevoll umzustellen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Sagen wir mal, dein Hund hatte bisher sein ganz bestimmtes Lieblingstrockenfutter. Ja, dann bekommt er das erstmal weiterhin. Aber du fängst schon an, in der ersten Woche ihm geringe Mengen des neuen Futters, was er in Zukunft bekommen soll, unterzumischen. Also 5-15% des zukünftigen Futters, was beispielsweise ja, eine Mischung aus Reis und Erbsen, Kartoffeln, Brokkoli, also alles gekocht sein kann. Oder du reibst ihm etwas Möhrchen unter oder kleine Bananenstücke. Da sind die Geschmäcker der Hunde auch sehr unterschiedlich. Es gibt Hunde, die sind absolute Obstfans, andere wollen nur Gemüse essen. Also schau auch, was dein Hund besonders mag an veganen Lebensmitteln und mixe ihm erstmal davon in ganz fein gerieben kleine Mengen unter sein gewohntes Futter.
Also das finde ich auch besonders interessant, dass Hunde da wirklich sehr unterschiedlich sind, wie menschliche Kinder quasi auch. Also wir hatten halt, wie gesagt, so ein Jahr eine Hundetagesstätte, wo wir ganz viele Hunde betreut haben, viele auch gleichzeitig. Und die haben, also vielen haben wir halt auch vegane Lebensmittel angeboten und da waren wirklich die Geschmäcker total unterschiedlich. Die einen liebten Mangos oder anderes süße Obst, die anderen haben es nicht mal angeguckt. Andere liebten dafür Gemüse oder Hülsenfrüchte, gekochte. Aber was auch sehr interessant ist, dass es über die Zeit sich verändert. Das heißt, wenn jetzt ein Hund zum Beispiel gar nichts davon mag oder auch eine gewisse Sache nicht mag, wo man aber gerne hätte, dass der Hund das mag und man ihm das füttern möchte, dann ist es so, dass man den Hund langsam halt heranführen kann. Erstmal mit anderen Sachen, sage ich mal, schwereren Sachen, stärker gewürzten Sachen, auch speziell gewürzten Sachen. Und mit der Zeit kann man dann wieder versuchen, dieses andere Lebensmittel, wie zum Beispiel einen Apfel, zu integrieren oder halt wirklich sukzessive mit einer geringen Menge anzufangen. Und das war bei unseren Hunden genauso. Die haben am Anfang auch nicht Obst gegessen. Jetzt lieben die es. Die machen alles dafür. Die wählen unglaublich. Also das ist schon heftig. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, der Hund will das ja von sich aus nicht, also sollte man ihm das auch nicht füttern. Es liegt daran, dass die Geschmacksknospen zu stark gereizt sind von der sehr stark verarbeiteten Nahrung und sie sich erstmal wieder anpassen müssen und sowas wie einen Apfel zum Beispiel wieder voll schmecken zu können.
Genau, wobei Clara schon als Welpe, bevor ich sie adoptiert habe, in ihrer Pflegefamilie unter einem Apfelbaum ihren ersten Sommer verbracht hat und dort immer das Fallobst gegessen hat. Also sie hat es schon sehr genossen. Süßes Obst, reifes, vollreifes, süßes Obst. Aber Sugi, unser kleiner Rüde aus Ungarn, der mochte Obst absolut nicht. An Gemüse nur mal eine Möhre knabbern, also solche Geschichten. Und mittlerweile haben die sich so verändert, die ziehen definitiv veganes Futter dem Nicht-Vegan vor. Die essen sogar, was irre witzig ist, rohe Salatblätter ohne Dressing und solche Geschichten. Und die machen auch die verrücktesten Kunststücke für ein Stück Banane, oh, Melone, Datteln, Kohlrabi und solche Sachen, also sie lieben es
wirklich. Banane ist ein Codewort. Also wenn ich Banane sage, dann wird hier sofort gewedelt und gebettelt bis zum geht nicht mehr.
Ja, genau, also total süß. Und also wir sagen das halt, damit wirklich klar ist, der Hund soll und darf auf gar keinen Fall zu irgendetwas gezwungen werden. Ja, es geht nicht darum, dem etwas aufzuzwingen, sondern ihm etwas, also er soll die Möglichkeit haben, etwas Neues kennenzulernen und das auch lieben zu lernen, ja, und es kann sein, dass dein...
Also ein indirektes Aufzwingen.
Ein indirektes
Aufzwingen. Er soll das lernen.
Und also ich kenne auch Hunde, die seit Jahren vegan leben und das lieben, aber zum Beispiel nur Gemüse und Hülsenfrüchte und Kartoffeln und sowas mögen und einfach nie Obst anrühren würden. Und bei anderen Hunden ist es umgekehrt, ne? Das sind dann eher die Obsthunde und solche also, Sachen.
Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten Hunde und nach einer gewissen Zeit im Prinzip alle Hunde das Vegane, was wir zumindest zubereiten, weil wir sind Vertreter davon, dass wir halt sehr gerne das Essen selber zubereiten und über mehrere Tage dann im Kühlschrank zum Beispiel aufbewahren. Diese Thematik, die werden wir in einem anderen Podcast nochmal stärker erläutern. Auf jeden Fall, dass die Hunde das sogar lieber essen als irgendein Fertigfutter oder halt sogar ihre Fleischkost, weil in erster Linie liegt das halt wirklich an der Würzung, wie etwas schmeckt und ja, dass man einfach weiß, worauf Hunde stehen einfach. Und das sind sehr starke Gerüche zum Beispiel, wie zum Beispiel durch Hefe, also Edelhefe zum Beispiel, Nährhefe, Bierhefe. Sowas wie, es gibt ein Produkt, das nennt sich Liquid Smoke, wo einfach ein Raucharoma in flüssige Form gebracht wird.
Also ein natürliches
genau, aus Hickory-Holz zum Beispiel.
Zum Beispiel, es gibt auch künstliche, die sollte man natürlich nicht nehmen. Also wir reden hier von dem Naturprodukt von Rauchhydrolat. Ne, davon kann man ein paar Tröpfchen während der Umstiegszeit ins Essen geben. Das hat dann so ein Speckaroma. Aber viele Hunde mögen es auch, wenn du das Essen mit Hafersahne, Sojasahne, solche
Geschichten. Und wenn wir sagen Speckaroma, Entschuldigung, dass ich dich da kurz unterbreche, ja. Der Speck an sich hat ja, also der originale Speck, sag ich mal, der Schinken oder der Hintern von einem Schwein oder sowas, der hat ja nicht diesen Speckaroma, das kommt halt auch von dieser Räucherung.
Stimmt, nur. Das kommt von der Räucherung
und des Holzes. Und der Hund weiß das ja nicht, nee. Der Mensch ja meistens auch nicht. Dann gibt man halt zum Beispiel Tofu, was dann halt irgendwie angereichert ist mit diesem Raucharoma. Und es hat dann diese Proteine, diese Konsistenz, diese Festigkeit. Oder wenn man jetzt andere Produkte nimmt, dem Hund schmeckt es auf jeden Fall extrem gut.
Genau, und ich würde noch kurz gerne auf das Wort würzen eingehen. Also natürlich soll das Essen von einem Hund nicht überwürzt werden, ja, oder mit solchen Geschichten wie tonnenweise Salz, Knoblauch, Zwiebeln. Ich denke, das ist jedem klar. Wenn wir hier von Würzen reden, dann reden wir von sehr sanften und fein dosierten Kräutern, Kräutermischung. Genau, und um nochmal zurückzukommen auf die Umstellung, die über 3 Monate geht. Also wie gesagt, am Anfang gibst du dem Hund 5-15% des neuen Futters in sein gewohntes Futter und dann vergrößerst du langsam die Menge. Und am Anfang machst du es auch so, dass du das neue Futter, wie gesagt, ganz fein reibst oder sogar pürierst, dass der Hund es kaum wahrnimmt. Und dann kannst du langsam die Stückchen vergrößern. Dann kommst du vom Pürieren aufs Reiben, dann vom Reiben aufs Hacken in kleine Stückchen und dann lässt du sie immer größer werden. Und so, dass er von seiner alten Nahrung mit der Zeit prozentual immer weniger im Näpfchen hat und nach 3 Monaten dann das, was er kriegen soll, das rein vegane 100% des Näpfchens ausmacht. Und wir hatten ja vorhin schon über das Liquid Smoke oder über die Sojasahne oder andere pflanzliche Sahne geredet. Also du kannst das Essen von deinem Hund, ich sag mal, aufpimpen. Mit besonders leckeren, geschmacksverstärkenden Zutaten. Also viele Hunde mögen, wie gesagt, pflanzliche Sahne. Viele Hunde mögen Kokosraspeln. Also es ist der absolute Wahnsinn, wie da manche Hunde drauf abgehen. Aber auch Öle, ne? Ein leckeres Leinöl, ein leckeres Hanföl. Vor allen Dingen, wenn das die anderen Zutaten im Töpfchen schön umdeckt, ummantelt hat. Und da gibt es ganz viele Specials, mit denen man arbeiten kann.
Wie sieht es denn aus mit nussigen Sachen? Mögen Hunde das?
Ja, Erdnussbutter zum Beispiel ist der absolute Hit. Nur bitte Vorsicht bei Erdnussbutter aus Amerika. Also ich habe es hier in Deutschland noch nicht gesehen.
Sehr viel Zucker, aber, ne?
Nee, das Problem, was ich ansprechen möchte, ist, es gibt wohl in Amerika Erdnussbutter, die Xylit enthält. Oh. Das ist ein Birkenzucker, der hochgiftig ist für Hunde.
Sprechen wir am besten gleich auch nochmal drüber.
Ja, natürlich sind einige Lebensmittel giftig. Also ihr kennt bestimmt Schokolade, ne? Ist ein absolutes Gift für Hunde.
Schokolade kenne ich nicht.
Ja, Schokolade als absolutes Gift für den Hund, wollte ich sagen. Und es gibt ein paar Lebensmittel, die man meiden sollte. Das sind nicht viele. Ich überlege gerade, vielleicht stellen wir da einfach eine kleine Liste zusammen und packen die unter den Podcast.
Ich würde es auf die Website und dann dazu verlinken.
Ja, oder wir verlinken dann dazu. Ja, so machen wir das. Aber ich kann es mal kurz sagen. Also natürlich gehören keine Kakaoprodukte in das Essen des Hundes. Aber auch kein Xylit auf keinen Fall. Da muss man auch ein bisschen auf Kuchen und Kaugummis achten, dass sowas mal nicht auf dem Tisch stehen bleibt, wo sowas drin enthalten sein könnte. Ist hochgiftig. Mit Weintrauben und Rosinen haben auch viele Hunde schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht jeder, da ist die Forschung noch nicht so weit. Man weiß nicht, woran es liegt, dass manche Hunde keine Weintrauben bzw. Rosinen vertragen und andere schon. Aber auch wenn dein Hund es in kleinen Mengen verträgt, kann es sein, dass wenn er es über Jahre immer und immer wieder frisst, irgendwann seine Nieren einen Schaden davon nehmen. Ne?
Und sowas wie Pfeffer und Chili und alles, was scharf ist oder eine deutliche Schärfe hat, also auch rohes Kohlgemüse zum Beispiel in größeren Mengen, wie Kohlrabi oder Brokkoli, sind also wirklich schädlich auch für den Hund.
Genau, also ganz kleine Mengen Kohlrabi, ja, das ist Leckerli, ist kein genau. Problem, aber...
Ja. Im Kohlrabi speziell ist, glaube ich, auch weniger drin als im Blumenkohl oder Brokkoli, genau. An dem sogenannten Senföl, das ist das, was es scharf macht. Deswegen Senf an sich sollte man nicht geben, Pfeffer und Chili.
Zwiebeln, Knoblauch, auch wenn immer wieder empfohlen wird, Knoblauch einzusetzen, um den Hund resistent gegenüber diversen Parasiten zu machen. Natürlich passiert da nichts, wenn dein 15 Kilogramm schwerer Hund jetzt mal eine Knoblauchzehe isst, das ist klar. Es enthält allerdings Stoffe, ja, die einfach auf Dauer und bei regelmäßiger Fütterung gesundheitsbedenklich sind. Und wir denken, es gibt so viele tolle Lebensmittel, die du füttern kannst, da kann man doch ruhig auf Knoblauch und Zwiebeln und so ein Quatsch, sorry, verzichten. Natürlich kein Koffein, natürlich kein Tein, natürlich packst du deinem Hund keinen Zucker ins Essen. Ich denke, das sagt der gesunde Menschenverstand. Und wie gesagt, die Liste könnte man jetzt noch weiterführen, aber ich glaube, das wäre an dieser Stelle zu langweilig. Wie gesagt, das verlinken wir euch dann einfach.
Ja. Und jetzt haben wir auch viel um die Umstellung an sich geredet. Interessanter hätte ich es noch gefunden, wenn wir davor einfach mal gesagt hätten, was gibt es überhaupt für Lebensmittel, was Hunde so essen können und was man als Veganer, egal ob Mensch oder Hund, was man da zur Auswahl hat. Ja. Also wir haben von Obst viel gesprochen, von Gemüse. Es gibt ja unendlich viel Gemüse- und Obstsorten. Und da findet man auch sehr schnell raus, was der eigene Hund halt auch mag. Zum Beispiel einen herkömmlichen Apfel ist für Clara zum Beispiel ganz geil, für Sugi nicht so, aber Sugi liebt Banane und Mango. Gemüse hat man eine riesige Auswahl. Es liegt natürlich teilweise auch an der Zubereitungsart. Damit kann man natürlich sehr viel Magie noch erschaffen. Also es kommt nicht nur auf das Nahrungsmittel an sich an, sondern halt, wie man es auch verwendet, mischt, abwürzt.
Na, wenn du es anbrätst, in etwas Öl schwenkst.
Oh, anbraten.
Und, ja, diese Raucharomen, ja. Das lieben viele Hunde. Ja, das macht auch einen Unterschied.
Röstaromen, sorry.
Das muss natürlich nicht sein, aber...
Eine geröstete Zwiebel oder gebratene Zwiebel, das geht wieder, oder...
Nee,
dann liegt es da halt nicht an den Senfölen. Nee, da sind noch andere Stoffe.
Genau, aber wie gesagt, keine Panik. Wenn der Hund jetzt mal ein Stück Zwiebel bekommt, genau, da passiert jetzt nichts. Ne? Aber ja, man sollte es einfach nicht fokussiert untermischen. Welche Lebensmittel?
Hülsenfrüchte
ohne
Kidneybohnen, Erbsen.
Kichererbsen.
Rote Linsen, geschälte Linsen.
Genau.
Und Sojabohnen sind halt auch Früchte.
Eine großartige Quelle für
Lupin.
Aminosäuren, Lupin, Pseudogetreide, glutenfreies Pseudogetreide.
Kennen viele nicht den Begriff.
Ja, Amaranth, Quinoa dürfte vielen ein Begriff sein, Buchweizen.
Mittlerweile, ja.
Ist ganz, ganz
großartig. Sehr hochwertig, ja. Für Hunde sehr gut.
Aber auch solche Dinge wie Kartoffeln und Reis. Ja, und aber auch
so der Klassiker auch, Kartoffeln und Reis. Wie sieht es mit glutenhaltigen Sachen raus? Warum vermeiden wir persönlich das? Also die meisten oder bisher eigentlich alle, die ich gesehen habe, die sich mit veganer Hundeernährung beschäftigen und das auch diese Informationen preisgeben für andere, die haben meistens glutenhaltige Sachen drin, Weizen, Dinkel und so weiter. Wir sind...
Na, Weizen mittlerweile nicht mehr so, aber Dinkel wird häufig noch verwendet.
Aber teilweise auch Weizenprodukte und auch reines Gluten, was aus Weizen hergestellt wird.
Ja.
Und wir sind der Meinung und haben auch die Erfahrung gemacht, okay, wir haben jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass es den Darm schädigt, aber wir gehen stark davon aus, ich weiß nicht, hast du vielleicht mehr Informationen dazu? Also wir haben zumindest bei unseren Hunden auch gemerkt, dass sie es halt nicht wirklich gut vertragen und dadurch träge werden.
Ja, der Kot, unangenehmes Thema, also für mich mittlerweile nicht, aber für einige Zuhörer vielleicht, aber am Kot kann man schon sehr viel ablesen und wenn unsere Hunde viel Glutenhaltiges bekommen haben, dann riecht der einfach deutlich stärker und die Konsistenz ist dann auch so ein bisschen schleimiger. Also ich teste regelmäßig den Kot von unseren Hunden.
Schaue, also wenn wir rausgehen, hast du so eine Lupe dabei und guckst dann immer so, aha, ja.
Ja, fast. Also ich gehe da mit einem Stöckchen durch und gucke mir den wirklich aus der Nähe an, die Beschaffenheit.
Mit oder ohne Nasenklammer? Also bei unseren Hunden mittlerweile ohne Nasenklammer, das ist auch so ein...
Aber ja. Okay, also die Untersuchung von dem Kot ist, finde ich, ein spannendes Thema. Das würde ich ein anderes Mal vielleicht noch mehr besprechen.
Eine ganze Podcast-Folge.
Ja, das geht jetzt halt schon sehr ins Detail. Ich würde jetzt erstmal noch weiter eher grob über die Umstellung sprechen. Mhm. Ne? Also so, bei der Umstellung. Ja, wir hatten ja schon über Gemüse und Hülsenfrüchte und solche Sachen gesprochen. Nun ist es so, dass der Hund diese Lebensmittel anders verdaut als der Mensch.
Wir wollten eigentlich noch erstmal sagen, was sonst noch für Lebensmittel.
Ach so.
Nüsse zum Beispiel.
Ja, außer Macadamias. Mhm. Ne, die sind giftig für den Hund. Und Walnüsse sind okay, aber bei unreifen Walnüssen sind die Schalen problematisch. Also wenn du einen Walnussbaum in deinem Garten hast, kannst du darauf achten. Aber bei vollreifen Walnüssen ist das kein Problem.
Ölsaaten gibt es.
Ölsaaten wie Leinsamen.
Sonnenblumenkerne,
Kürbiskerne.
Genau.
Wunderbar, also ganz wie fantastisch.
Wie sieht es aus mit Mohn?
Nee, muss nicht sein.
Öle natürlich auch, die
Leinöl ist ganz hervorragend. Genau.
Was wär,
Hanföl, Kokosöl.
Sehr gut, ja.
Rapsöl auch, obwohl es
Kokosnuss so. Kokosnuss an sich auch. Also ja. Eine Kokosnuss ist extrem gut für Hunde, extrem hochwertig. Avocado?
Ja, Avocado ist immer wieder kontrovers. Da, wenn du Avocado googelst oder über Ecosia suchst, dann wirst du ganz viele Seiten finden, auf welchen steht, dass Avocado giftig sei. Dies ist nicht so. Bedenklich ist nur der Kern, zum einen, weil er einfach verschluckt werden könnte und dann den Darm verschließen könnte, aber auch wegen eines Inhaltsstoffes namens Persin, der zum Teil im Kern und in der Schale enthalten ist, aber im eigentlichen Avocado-Fleisch, Fruchtfleisch, da ist der nur in Spuren enthalten und das ist absolut unbedenklich. Und das ist sogar, in Amerika gibt es zum Beispiel Hundefutter, die damit werben, dass sie Avocado als Bestandteil enthalten, weil es einfach eine sehr gesunde Gemüsefrucht ist.
Mhm. Fettfrucht.
Ja. Fettfrucht,
ja. Vielleicht beides. Ja. Was gibt es noch für Lebensmittelgruppen? Dann gibt es halt auch so leicht verarbeitete Dinge wie Tofu, was man unter der Gruppe Proteine dann auch zusammenfassen könnte. Mhm. Tofu ist unterschiedlich bei Hunden, wie einige Lebensmittel unterschiedlich sind. Also bei unseren Hunden ist es so, bei einer größeren Menge Tofu wird der Kot oft schleimig.
Das ist nur bei dem texturierten
Soja. Bei dem texturierten Sojaprotein.
Bei dem klassischen Tofu an sich, den vertragen die sehr gut.
Perfekt.
Ja. Bei texturierten Soja haben wir die Erfahrung gemacht, dass größere Mengen zu so einem matschigen Kot führen können, bis hin zu Durchfall. Aber das ist individuell. Also das verträgt jeder Hund auch anders. Manche vertragen das sehr gut.
Ja.
Genau. Oder glutenfreie Nudeln sind auch eine ganz tolle Sache. Wir haben hier ab und zu eine Gasthündin zu Besuch, Penelope oder Pepe. Und sie ist ein ehemaliger Straßenhund aus Italien. Mhm. Ja, und sie liebt tatsächlich Nudeln.
Und Kartoffeln nicht so.
Ja, Kartoffeln nicht so, ist halt eine Italienerin aus Rom. Und es gibt große Mengen an glutenfreien Nudeln, wie zum Beispiel Maisnudeln.
Gibt es in vielen Discountern sogar schon.
Genau, aber günstig. Auch sowas wie Linsennudeln, Nudeln aus Kichererbsen. Die sind dann etwas teurer. Aber
kann man natürlich alternativ auch einfach Kichererbsen so nehmen, in getrockneter Form.
Genau, weil bei Hülsenfrüchten, da wir jetzt beim Thema Kichererbsen sind, bis auf rote Linsen bitte immer pürieren. Sonst verdaut der Hund die einfach nicht besonders gut. Also erstmal natürlich in Wasser ziehen lassen, in kaltem, über Nacht ist immer ganz super, wenn du die mit den Getrockneten arbeitest und dann das Wasser abgießen und die nochmal spülen und dann kochen, bis sie wirklich schön gar oder übergar sind. Also bei Hunden darf das Essen auch ruhig zerkocht werden und dann die Hülsenfrüchte immer pürieren. Ja, außer du nimmst jetzt welche aus der Dose, die musst du natürlich nicht kochen, aber die spülst du halt auch einmal ab. Genau, bei Linsen, bei roten Linsen ist es nicht nötig, die zu pürieren. Also wenn du die 15 bis 20 Minuten in einer ausreichenden Menge Wasser kochst, dann zerfallen die einfach schon so und dann kann der Hund die ganz großartig verdauen und verwerten. Ähnlich ist es bei Gemüse, dass du in der Umstellungsphase also am besten in gekochter oder gebratener, also halt in erhitzter Form verfütterst, außer mal kleine Möhrenleckerli und so, die dürfen natürlich auch roh sein. Und dieses gekochte Gemüse pürierst du auch. Bei Obst ist es nicht nötig, also bei den meisten Obstsorten, die werden auch so sehr gut verdaut, Nudeln werden perfekt so verdaut, Buchweizen wird super verdaut. Also da
Kürbis?
Nee, Kürbis muss nicht püriert werden, ja. Aber schon ordentlich weich gekocht.
Mhm.
Das geht auch schön schnell bei Kürbis. Süßkartoffel auch.
Ja, normale, auch beides sehr hochwertige Lebensmittel.
Genau, Kartoffel, normale, klassische, kannst du auch so, also gekocht einfach so verwenden, ohne da irgendwas zu pürieren oder so. Und wir haben eigentlich die wichtigste Zutat vergessen.
Klar.
Also wir arbeiten regelmäßig mit Wildkräutern oder mit grünem, dunkelgrünem Blattgemüse. Mhm.
Also da sind natürlich sehr viele Mineralstoffe drin, die der Körper braucht, sehr viel Kalzium auch. In der Brennnessel zum Beispiel, das ist das Lebensmittel, was am meisten Kalzium hat von allen Lebensmitteln, also nicht nur vegan, sondern wirklich von allen Lebensmitteln, die so existieren auf diesem Planeten. Und bei Eisen sieht es recht ähnlich aus in der Brennnessel. Also Brennnessel ist eine echte Wunderwaffe, das sehen wir auch jedes Mal bei unseren Hunden, wie entspannt und glücklich sie danach sind, Freudenstänze aufführen. Also es ist besonders stark beobachten wir das nach der Gabe von Wildkräutern oder halt dunkelgrünen Blattgemüse wie Spinat, aber auch Brokkoli. Ja, das ist wirklich die wichtigste Zutat und sollte nach Möglichkeit wirklich jeden Tag ein Bestandteil der Mahlzeit sein.
Genau, also wenn man sich damit auskennt, dann am besten natürlich selber sammeln, wenn man da Lust zu hat und die Zeit natürlich auch. Aber man kann natürlich auch ganz tolle Wildkräutermischungen sich bestellen. Also wir sammeln immer selber, aber man kann das selbstverständlich auch kaufen.
In Zukunft vielleicht bei uns.
Ja, mal schauen. Und ansonsten Spinat, Feldsalat ist auch eine ganz tolle Quelle.
Ja, du sammelst halt so übelst gerne Wildkräuter,
ja,
und viele haben da schon gefragt, ja, wo kann ich das denn dann kaufen? Da haben wir uns überlegt, dass wir in Zukunft, ja, das ist jetzt noch irgendwie ganz weit weg, das irgendwie anbieten, jetzt nicht irgendwie über ein Unternehmen oder so, aber weil Nicolas eh Spaß macht und mir auch, Wildkräuter zusammen, dass man da irgendwie spezielle Mischungen für Hunde zusammenstellt.
Ja. Und zu der prozentualen oder verhältnismäßigen Zusammensetzung dieser einzelnen Bestandteile, da würde ich auch noch gerne was zu sagen. Wir haben euch ja jetzt super viele Zutaten genannt, die man so verwenden kann. Alles natürlich beispielhaft, die Liste ist nahezu unendlich. Aber in welchem Verhältnis mische ich die jetzt? Und ja.
Ich finde es immer so blöd, dass es bei den meisten Leuten, die das Thema ansprechen, immer feste prozentuale Unterteilung haben. So und so viel Prozent Protein, so und so viel Prozent Kohlenhydrate und so viel Prozent an Fetten. Und das steht halt auch in den Standardwerken wie von Zentec und so weiter, aber wir haben da andere Erfahrungen gemacht.
Es ist vollkommen individuell. Also diese Antwort ist eine, die viele nicht hören möchten, weil es macht die Sache natürlich nicht einfacher. Jeder möchte irgendwie, oder die meisten Menschen möchten...
Für mich ist es einfach.
Ja, für mich auch, aber viele Menschen, also ich denke viel, aber vielleicht vertue ich mich auch. Ich bilde mir zumindest ein, dass viele Menschen ein Baukastenprinzip haben möchten oder eine Schablone, die dir sagt, 20% davon, 30% davon und so weiter. Es ist aber wie bei Menschen auch unterschiedlich. Es kommt darauf an, was für ein Stoffwechseltyp dein Hund ist. Es kommt darauf an, wie viel er sich bewegt. Es kommt darauf an, welches Geschlecht er hat, wie alt er ist, wie gesund oder krank er ist. Es kommt auf seinen Charakter an, es kommt auf seine Rasse an und auch einfach auf die Erfahrungen, die er bisher gemacht hat, was er so gewohnt ist. Und natürlich kann man aber grobe Richtwerte geben, also das schon.
Genau.
Ne, also es ist ja klar, dass du die Nahrung deines veganen Hundes jetzt nicht zu 90% aus Bananen und zu 10% aus Mandarinen bestehen sollte, wenn er bis vor kurzem noch Fleisch gegessen hat. Also wenn dein Hund bis vor kurzem noch tierische Kost gegessen hat, dann würde ich empfehlen, bei der Umstellung auch mit relativ viel proteinreicher Nahrung, wie mit Hülsenfrüchten.
Also mit schwereren Sachen auch. Also genau. Auch ein bisschen Fett halt dazu nehmen.
Genau,
Hülsenfrüchte, Geschmacksstoffe, starke.
Genau, das dürften dann, ich sag mal...
Es geht zum Beispiel auch vegane Leberwurst oder vegane Käse. Ja. Damit kann man auch gut arbeiten.
Also du kannst am Anfang dann ruhig... es ist wie gesagt eine grobe Empfehlung, aber 50-60% der Mahlzeit dürften aus proteinreicher Kost wie Hülsenfrüchten, / Tofu... und etwas Pseudogetreide bestehen. Ja, und dann gibst du dem vielleicht noch 20-30% Gemüse hinzu und der Rest darf dann Obst sein und dann noch etwas Öl.
Genau.
Ja. Öl und wie gesagt,
die Wildkräuter und das Blattgemüse. Also ganz am Anfang der Umstellung.
Genau, in der ersten Zeit einfach. Ja. Und dann kannst du mit der Zeit den Anteil der Proteine eventuell verringern. Ne? Viele Hunde kommen besser mit klar, wenn die Mahlzeit nicht so schwer ist. Also zum Beispiel, wenn der Anteil an Gemüse und Kartoffeln eher etwas höher ist. Und übrigens, ich vergaß, also Wildkräuter nicht mitkochen. Bitte immer roh verwenden und auch püriert, außer du hast getrocknete Wildkräuter, die brauchst du nicht pürieren, die werden auch so zerbröselt gut verwertet.
Bei Gemüse kann man schauen, also Brokkoli wie gesagt auch erhitzen, Spinat kann man teilweise auch roh geben, aber jetzt zum Beispiel nicht bei Welpen wegen der enthaltenen Oxalsäure.
Genau, und auch bei ausgewachsenen Hunden.
Weil der Entschuldigung.
Ja, auch bei ausgewachsenen Hunden der rohe Spinat in kleinen Mengen und nicht zu oft, wenn er roh ist. Eben wegen
Weil der Vorteil des Rohen ist halt, dass Chlorophyll dann noch vorhanden ist, der Farbstoff der Blätter. Und das hilft dem Organismus, schädliche Stoffe und sauer wirkende Stoffe abzutransportieren über das Blutkreislaufsystem. Und da sind auch noch Enzyme vorhanden, die Verdauung fördern. Also ich merke es bei mir extrem, wenn ich eine Rohkostmahlzeit zu mir nehme. Rohen Blubspinat machen wir manchmal, Avocado mit Spinat, etwas Salz. Ich habe da sowas von Bauchgeräusch einfach. Man hört richtig, wie das so weitergetragen wird im Bauch. Also das die ganze Zeit, das fühlt sich so gut an. Das sind einfach die Enzyme, die dazu führen, dass das besser von sich aus verdaut wird.
Genau, und mit Feldsalat zum Beispiel geht das dann ganz problemlos. Rucola bitte nicht verwenden, da hast du dann halt wieder die Senföl, aber Feldsalat ist halt auch eine tolle Sache, die du roh verwenden kannst, Löwenzahn. Und ich vergaß, du darfst, musst aber nicht, aber du darfst das Essen von deinem Hund auch ein kleines bisschen salzen, wenn er das mag. Ja, also vorsichtig, sparsam, hochwertiges Salz nehmen. Ja, das ist auch okay. Ja, zum Thema, die nächste Frage. Was für Veränderungen gibt es eigentlich nach der Umstellung oder während der Umstellung? Also du wirst schon kurze Zeit nach der Umstellung einige Veränderungen feststellen. Eine der ersten wird sein, dass der Kot deines Hundes sich verändert. Viele Hunde, die tierische Kost essen, leiden an Verstopfung, an zu hartem Stuhl, was einfach schmerzhaft ist beim Absetzen vom Stuhl und auch andere gesundheitliche Nebenwirkungen haben kann, wenn der Darm einfach zu lange zu ist, ne? Weil der Hund den Kot nicht absetzen kann. Und das ist ein ganz wunderbarer Nebeneffekt. Wenn du deinen Hund vegan ernährst, dann wird der Kot nämlich weicher. Die Kotmenge ist auch erhöht, einfach weil mehr Ballaststoffe enthalten sind in der veganen Ernährung. Dementsprechend sind die Ausscheidungen auch voluminöser, aber der Kot ist auch weicher. Also dein Hund wird größere Häufchen machen und möglicherweise auch häufiger. Und oft ist die Farbe auch ein bisschen heller, aber das kommt auch ganz drauf an.
Ist natürlich auch gut für übergewichtige Hunde, weil die Energiedichte dann nicht mehr so hoch ist und die Ballaststoffmenge groß. Der Hund nimmt automatisch dadurch ab, wenn er Übergewicht hat.
Ja.
Wenn er Normalgewicht hat, nimmt er in der Regel nicht davon ab. Wenn es der Fall ist, ich dachte, du hättest dazu...
Du meinst, wenn der Hund kein Übergewicht hat?
Genau, wenn er Normalgewicht hat, aber doch abnimmt durch eine vegane Ernährung, obwohl er genug Kalorien bekommt. Das hatten wir ein-, zweimal.
Oh ja, das...
Das ist ein wichtiges Thema, denke ich.
Ja, da würde ich jetzt aber ungern eine pauschale Antwort
gibt's drauf vielleicht geben. Auch nicht?
Ja, das würde ich mir individuell anschauen, was da los ist.
Ja. Also in der Regel ist es nicht so.
Ja, genau. Also der Kot riecht auch weniger. Der Hund wird anfangen, angenehmer zu riechen. Also der gesamte Hund riecht einfach besser.
Also wenn hier Leute reinkommen und dann sehen, dass das hier Hunde sind, sind die total überrascht, dass es hier kein Stück nach Hund riecht. Und das ist schon, das habe ich bei bisher noch keinen Hunden erlebt, dass sie wirklich, also ich rieche ganz gerne an Clara, weil sie wirklich, ich weiß nicht, wie so ein Parfüm riecht. Ich mag das total.
Ja, ich finde das auch schnuffig. Und häufig werden sie vitaler und lebhafter.
Ja. Ja, das ist ja auch unsere Intention mit der Ernährung. Wenn das dann nicht der Fall wäre, wäre auch ein bisschen blöd.
Ja, das wäre blöd.
Aber ja, die sterben. Tschüss.
Also das war jetzt Ironie, ne? Ja, also über die gesundheitlichen Vorteile der veganen Ernährung hatten wir ja in der vorherigen Folge schon geredet. Da würde ich jetzt nicht im Detail oder ja eigentlich jetzt nicht drauf eingehen, sonst wird das ja alles ein bisschen zu viel. Ich überlege gerade, ob noch etwas wichtig ist. Ja. Also
wenn du Clara und Zugi nur so ein bisschen trainiert hast, am Fahrrad zu laufen, dann werden die sehr schnell extrem fit, dass die wirklich 4 Stunden lang ohne Unterbrechung, also so quasi Marathon laufen können. Das ist, und das in dem Alter auch, also sind jetzt ungefähr
etwa 7 Jahre
genau
alt.
7 Jahre alt, sehen aus wie Welpen für viele. Wenn wir angesprochen werden auf die Hunde, denken die immer, aber die sind ja noch Welpen, ne? Oder oh, das sind ja noch ganz junge.
Ja.
Und das ist wirklich heftig, dass das auch wirklich so viele Menschen sagen. Also bisher dachte es jeder.
Die Erfahrung haben natürlich nicht nur wir gemacht, sondern etliche Halter von veganen Hunden erleben Ähnliches, ne? Dass ihre Hunde einfach für super jung gehalten werden. Je länger sie vegan ernährt wurden, umso stärker. Je früher das Ganze losgegangen ist, umso besser, klar. Ja.
Ja, es sind so typische Alterserscheinungen, die Hunde ab einem gewissen Alters haben, wie zum Beispiel ein ergrautes Fell, eine gesenkte Mobilität durch Verschleißerscheinungen, also Ablagerung in den Gelenken, eine sinkende Ausdauer, ein Abbau der Muskulatur, eine vermehrte Fett- und Gewebeeinlagerung, schlechte Zähne, stumpferes Fell, mehr benötigte Ruhepausen etc. Und das habe ich bei keinem einzigen veganen Hund, der über 10 Jahre ist, bemerkt. Also Ergrauung schon teilweise, aber diese ganzen anderen Geschichten, die sind einfach nicht vorhanden, außer die haben das aus einer genetischen Disposition heraus und hatten es sowieso schon immer, obwohl sich das dann auch verbessern kann.
Ich überlege gerade, ob wir eventuell, also ich denke, wir kommen jetzt gerade zum Ende, und ob wir vielleicht in der nächsten oder einer der nächsten Folgen euch einfach mal 1, 2 oder 3 Rezepte vorstellen, mit denen ihr arbeiten könnt. Ja. Weil, also ihr müsst bedenken, also was wir euch jetzt erzählt haben, ist einfach nur Basic-Wissen, damit ihr erstmal einen groben Überblick habt, ja, was passiert da eigentlich, ja, das ist erstmal ganz grob und ja, eventuell könnten wir in einer der nächsten Folgen konkreter werden und vielleicht über unterschiedliche Rezeptzusammenstellungen reden und in welchem Maße Zutaten sich abwechseln sollten oder nicht.
Genau, dann wird es einfach konkret.
Okay, sagen wir mal so. Dann machen wir das so.
Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ich mache mal kurz die Box wieder an für unseren Abspann, der das gleiche ist wie der Einspann. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.